ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Mittwochvormittag eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Ronen Steindke. Schönen guten Morgen.
Ich freue mich sehr, hier zu sein. Hallo.
Sie sind Jurist und Journalist, vielen von der Süddeutschen Zeitung bekannt, preisgekrönter Journalist. Und jetzt haben Sie ein ganzes Buch über das Thema Meinungsfreiheit geschrieben. Was war der Anlass dafür?
Ich bin schon lange etwas irritiert darüber, dass wir in Deutschland zwei Sichtweisen haben, die sich gegenüberstehen und die beide ziemlich vereinfachend sind. Und die eine Sichtweise ist, man darf ja nichts mehr sagen, man wird ja gleich mundtot gemacht, was also ich nicht für besonders sinnvoll halte als Analyse. Und die Gegenmeinung ist, das ist alles Quatsch, da ist gar nichts dran und wer so redet, ist ein Schwurbler und der soll mal ruhig den Mund halten. Und ich glaube, man wird mit beiden dem Thema nicht gerecht. Das Thema ist wichtig. Die Meinungsfreiheit ist unser wichtigstes Grundrecht, sagen Verfassungsrechtler. Warum? Weil die Meinungsfreiheit die Voraussetzung dafür schafft, für andere Rechte zu kämpfen. Und wenn wir wirklich eine Situation haben, wo die Meinungsfreiheit bröckelt oder eingeengt wird, dann muss uns das in der Demokratie ganz fundamental besorgen. Und deswegen war es meine Idee, mein Versuch, eine differenziertere und sachliche Betrachtung anzubieten.
Das, was Sie jetzt gerade sagen, also diese zwei Positionen, die einen, die sagen, man kann doch nichts mehr sagen und die anderen sagen, das ist Quatsch, das ist ja immer häufiger zu hören. Also hat sich irgendetwas verschoben, warum dieses Thema dann auch so eine Relevanz bekommt?
Also es gibt eine ganz berühmte Meinungsumfrage vom Allensbach-Institut, wonach sich also fast die Hälfte der Menschen heute nicht mehr frei fühlt, ihre Meinung zu sagen. Und das war also früher viel besser und die Zahlen sind also immer düsterer geworden. Diese Wahrnehmung hört man ja sehr oft, ne? Dass Leute sagen, ich werde sofort niedergemacht, da kommen die mit ihrer Rassismuskeule. Und ich warne da ein bisschen davor, Weinerlichkeit mit einer sachlichen Analyse zu verwechseln, weil es ist schon so, dass man heute eine Debattenlandschaft hat, in der mehr Menschen mitreden. Mehr junge Menschen mitreden als früher beispielsweise, mehr Frauen mitreden als vor einer Generation. Man wird also eher mal darauf hingewiesen, wenn was sexistisch war, was vielleicht früher einfach so vorbeigesegelt wäre. Also die Tatsache, dass man vielleicht gerade als älterer Mann öfter mal Gegenwind bekommt, ist aus meiner Warte jetzt noch kein Symptom eines kaputten Diskurses, sondern vielleicht gerade eines besser werdenden Diskurses.
Wobei, dass man nichts mehr sagen darf, das sagen ja nicht nur ältere Männer. Also das ist ja
ich nehme
viel
das vorrangig
in der Gesellschaft.
Da war. Ja? Also ich stelle mein Buch das Beispiel eines, in dem Fall noch gar nicht so alten, aber eines Tagesschausprechers, Konstantin Schreiber, ja, der also als Sprecher einer Tagesschau Millionen von Menschen jeden Abend angesprochen hat und der dann Bestsellerbücher geschrieben hat über den Islam vor allem, die aus Sicht vieler Kritiker ziemlich plump und ein bisschen vereinfachend und herablassend waren. Und er geht dann in eine Universität, um sich da vor den Studierenden zu präsentieren und kriegt dann von denen gespiegelt, dass sie nichts halten von seiner Analyse. Und ist unheimlich beleidigt dann abgezogen, hat dann ein großes weinerliches Interview gegeben, wo er gejammert hat, er hätte da keine Möglichkeit mehr, seine Meinung darzustellen. Und ich sage, nein, das ist doch lächerlich. Also er hat seine Meinung gesagt, ja, sogar in hoher Auflage. Die anderen haben ihm gesagt, sie halten von dieser Meinung nichts. Das ist Meinungsfreiheit. Man muss auch akzeptieren, wenn da Meinungen aufeinanderprallen, die nicht nur höfliches Loben sind.
Wobei es da ja, glaube ich, Situationen gab, dass jemand dann in einer Torte ihnen bewerfen wollte oder irgend sowas habe ich in Erinnerung. Also das geht dann ja vielleicht schon über
das
gewisse Grenzen
weit,
hinaus.
Keine Frage. Also die Sahnetorte, die ihn im Gesicht traf, das ist nicht erlaubt. Jede Form von körperlicher Übergriff überschreitet eine Grenze und ist auch rechtlich so, dass er selbstverständlich dann die Reinigungskosten für seine Kleidung der Tortenwerferin in Rechnung stellen dürfte. Und wenn es ihm wehgetan hat, könnte er auch eine Anzeige wegen Körperverletzung erstatten. Aber das Gejammer, dass er da diffamiert werden würde, weil Leute ihm vorhalten, das sei rassistisch, Ressentiment geladen, das möchte ich eigentlich nicht allzu ernst nehmen. Ja, das ist ein Geheule. Wir müssen, glaube ich, schon uns klar den Satz vor Augen führen, niemand hat das Recht, nicht kritisiert zu werden. Das ist eigentlich die Quintessenz von Meinungsfreiheit.
Ronen Steindke ist bei uns. In den vergangenen 10 Jahren ist eine Vielzahl neuer Paragraphen hinzugekommen, um bestimmte Äußerungen zu verbieten. Und der Staat definiert etliche Sätze als strafbar, die noch vor 10 Jahren ganz klar unter die Meinungsfreiheit fielen. Das sagen Sie. Haben Sie denn ein Beispiel dafür?
Die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen, die bis letztes Jahr amtiert hat, wurde im Netz von einem Bürger bezeichnet als die dümmste Außenministerin der Welt. Das ist nicht meine Meinung, aber ich fände es ganz gut, wenn in einem Land sowas angstfrei geäußert werden dürfte. Aber der wurde verurteilt von einem Strafgericht in Bayern und ist jetzt rechtskräftig als Krimineller gebrandmarkt.
Wurde er verurteilt aufgrund eines neuen Paragraphens? Denn das behaupten Sie ja.
Es gibt schon lange einen Paragraphen der Beleidigung in Deutschland, ja, der also für alle Menschen gilt. Und seit 2021 gibt es einen speziellen, verschärften Paragraphen für Politikerinnen und Politiker. Da ist dann die Strafe noch höher, da schaut auch die Justiz schärfer hin. Und das ist ein Fall davon gewesen.
Warum gibt es diesen Paragraphen? Wie ist der zustande gekommen?
Der ist aus guten Absichten mal geschaffen worden. Man hat nämlich gesagt, vor allem nach 2015, 16, als wir sehr einen brodelnden Rechtspopulismus hatten, sehr, sehr polarisierte Debatten und sehr viel auch Hass gegen Politikerinnen vor allem, dass, um die zu schützen, es eine zumindest symbolische Handlung des Staates braucht. Wir stellen uns vor, die Menschen, die sich in den Dienst der Demokratie stellen. Ich hätte ja die Fantasie, dass man vielleicht auch Menschen anders beschützen kann, ja, mit konkreter Prävention, mit Polizei. Aber die billigste Methode ist dann immer, dass man Strafparagraphen verschärft. Das wurde also gemacht. So, und das ist, so gut die Absichten sind, trotzdem in der Wirkung, was man jetzt ja nach ein paar Jahren sehen kann, hat es dazu geführt, dass an ganz vielen Stellen die Justiz über die Stränge schlägt. Also eine Aussage wie die dümmste Außenministerin aller Zeiten, das ist überall und zu allen Zeiten eine Aussage, die man über Politiker hört. Und ich möchte auch sagen, manchmal stimmt's ja auch. Ja, es muss ja auch möglich sein.
Lässt sich mal schlecht bewerten, ne?
Ja, aber deswegen, es gibt ja die Meinungsfreiheit.
Ja.
Ja, das ist immer Ansichtssache. Und die ganze Idee von Meinungsfreiheit ist ja, dass Machtkritik Schutz braucht. Wir brauchen kein Grundrecht von Meinungsfreiheit für Lob der Regierung. Das ist gefahrlos. Aber gerade für die Dinge, die die Mächtigen nicht hören wollen, die auch verärgern, gerade da brauchst du einen grundrechtlichen Schutz.
Inwiefern ist das denn juristisch zu beurteilen, dass es so einen Paragraphen überhaupt gibt? Denn man macht ja dann Unterschiede zwischen Politikern und zwischen normalen Menschen. Also die werden besser geschützt. Im Gleichheitsgrundsatz, ist das vertretbar?
Ich halte es für problematisch. Also es ist eine Symbolik, die gut zu einem feudalen System passen würde, aber zu einer Demokratie, wie Sie sagen, ja, wo wir eigentlich als bürgerliche Menschen alle gleich sind, passt es schlecht. Und deswegen, ja, auch deswegen ist diese Symbolik keine gute, weil es ist nicht schön, wenn Politikerinnen bedroht werden, aber die Ehre oder die Gesundheit einer Malermeisterin oder eines Grundschullehrers ist auch nicht weniger wert.
Aber das werden wahrscheinlich die diesen Paragraphen nutzen, nämlich dann die Politikerinnen und Politiker ganz anders sehen. Und die haben ihn ja geschaffen.
Ja, und ich kritisiere das. Ich halte das für keine gute Idee.
Wir sprechen über Meinungsfreiheit, Ronen Steinke. Sie haben viele Beispiele in Ihrem Buch zusammengefasst, natürlich auch ein ganz prominentes, als jemand Robert Habeck als Schwachkopf bezeichnet hatte. Wie wurde das dann anschließend bewertet vom Gericht?
Da gab es eine Ermittlungsrichterin in Bamberg in Bayern, die angeordnet hat, soll man eine Hausdurchsuchung machen bei dem Menschen, der Schwachkopf gepostet hatte. Ich würde ja annehmen, das Wort Schwachkopf, da hat Robert Habeck selbst von Parteifreunden schon mal schlimmere Beleidigungen gehört. Und mal ganz ehrlich, also auch auf Schulhöfen ist das Wort Schwachkopf keins, mit dem man eine Keilerei startet. Das ist wirklich ein zartes Penela-Wörtchen. Und dass wir da eine Justiz haben, die schon sagt, das überschreitet eine Grenze. Das ist eine Form von Machtkritik, da setzen wir die Polizei in Bewegung. Das ist ja eine ernste Sache, ja. Das finde ich schon bedenklich. Und das heißt ja auch ganz praktisch, man steht dann morgens um 6 Uhr an seiner Wohnungstür, die Polizei klingelt einen raus, da sind dann Menschen in Uniform mit Pistole am Gürtel. Also, das würde ich doch denken, sollte man reservieren für wirkliche Kriminalität.
Was passiert denn da im Vorfeld? Wie wägen Richterinnen und Richter ab, ob das jetzt eine Meinungsfreiheit darunter fällt oder unter Persönlichkeitsrecht?
Ich bin Jurist, ich unterrichte an der Universität in Frankfurt angehende Staatsanwältinnen und Staatsanwälte und ich würde es kurz zusammenfassen, es herrscht eine riesige Verunsicherung in der Justiz. Selbst Fachleute tun sich schwer zu entscheiden, ist das noch eine Beleidigung nach unserem Recht oder nicht, weil Beleidigung ist nicht definiert nach dem Paragraphen. Es gibt einen Paragraphen 185 Strafgesetzbuch, da steht Beleidigung drin. 188 steht Politikerbeleidigung, da ist nicht erklärt, was das sein soll. Und auch die hohen Gerichte, die das dann also ausgeführt haben über die Jahrzehnte, haben dann so Formeln wie, ja, eine besondere Erniedrigung, Ausdruck von Missachtung, das kann auch alles und nichts bedeuten. Das ist sehr offen für Interpretationen, also an welchen Richter, an welche Richterin man gerät. Die Leitlinie des Bundesverfassungsgerichts lautet wie folgt: Wenn man einen legitimen Kritikpunkt hat an einem Politiker, dann ist auch Frechheit gestattet. Ja, sozusagen eine Abwägung. Wenn man keinen Kritikpunkt hat, sondern es geht nur gegen das Aussehen, dann zieht die Justiz eher mal eine Grenze.
Also das heißt, es wäre verbunden mit einer sachlichen Kritik, die am Anfang steht. Und wenn dann irgendwie eine freche Äußerung kommt, dann geht's durch.
Ja.
Und wenn man nur irgendwas sagt, sieht
Fette
irgendwie
Sau
blöd aus
zum Beispiel,
oder sowas
dafür
ohne
gibt's
Grund.
Dafür gibt's keine Freiräume. Nur, das klingt jetzt als Idee finde ich ganz sinnvoll und vielleicht sogar weise. Aber was heißt es denn praktisch? Also ich würde ja denken, wenn man einen Politiker als Schwachkopf bezeichnet, dann tut man das ja nicht deswegen, weil man den als Nachbar nicht schätzt, sondern weil dessen politisches Handeln einen empört. Es ist ganz schwierig, bei Politikern überhaupt jemals zu sagen, dass es nicht auch um einen sachlichen Kern geht. Also kurz gesagt, in der Praxis, kluge Menschen, die in der Justiz arbeiten, die sich wirklich Gedanken machen, kommen trotzdem zu völlig unterschiedlichen Antworten. Und was bedeutet das für die Bürgerinnen und Bürger? Da klingelt es morgens um 6 an deiner Tür und du bist vollkommen überrascht, weil du ja dich nicht orientieren kannst, weil du da nicht vorher weißt, wo die Grenze gezogen werden wird.
Was ist denn als Ursache auszumachen, dass wir solche Äußerungen haben? Ich meine, es gibt jetzt diesen Paragraphen, deswegen wehren sich die Politikerinnen und Politiker. Das ist natürlich ihr gutes Recht, wenn es diesen Paragraphen gibt. Aber dass es diese Beschimpfungen gibt, haben die zugenommen? Lässt sich das ausmachen? Was ist da der Grund?
Also die Beschimpfungen haben mit Sicherheit zugenommen. Ja, es ist auch heute durch das Netz leichter zu dokumentieren. Das Internet vergisst nichts, was früher vielleicht ein bisschen so ja, diffundiert ist in der Luft. Das ist heute für alle Zeiten nachzulesen. Aber auch die Tatsache, dass wir als Gesellschaft pluraler geworden sind, dass unsere Debatten vielfältiger geführt werden, dass Menschen sich zu Wort melden, seien es Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, seien es Frauen, die früher viel weniger repräsentiert waren, führt dazu, dass die Dinge komplizierter werden, dass es vielleicht lauter wird, aber das möchte ich nicht unbedingt als was Schlechtes betrachten.
Ja. Sie wollen ja auch Lösungen anbieten. Wie sehen denn Lösungen aus?
Ja, wir müssen schon damit leben, dass es auch legitim ist, wenn wir kritisiert werden. Also es gibt ganz oft, das höre ich so in Debatten um Migration zum Beispiel, dass Leute beklagen, ich kriege ja gleich den Rassismusvorwurf gemacht. Oder in Debatten um Nahost, ich werde gleich als Antisemit hingestellt. Es tut mir leid, manchmal sind diese Vorwürfe auch berechtigt. Und wer soll da der Richter sein, ob dieser Vorwurf berechtigt ist oder nicht? Also wir sollten als Gesellschaft das schon akzeptieren, dass auch harte Vorwürfe ihren Platz haben, Politikerinnen und Politiker, aber auch wir alle. Also das ist was, was zu einer Debatte dazugehört, dass man auch hart gegenseitig sich angeht. Immer ohne Gewalt, immer nur mit Worten, aber diese Worte auszuhalten, ich glaube, das drohen wir gerade ein bisschen zu verlernen.
Wo liegen denn die Grenzen des Sagbaren? Journalist und Jurist Ronen Steinke ist bei uns in SWR1 Leute. Und die Hörerinnen und Hörer schalten sich ein. Aus Kusterdingen schreibt uns Frank Stickel und sagt, wie verhält es sich denn, wenn man äußert, ich denke, Sie sind ein Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, jeder weiß,
das
was er
das hilft leider meint. Juristisch nicht. Also ja. Da ist man dann trotzdem drin. Wenn man da eine Beleidigung äußert, ja.
Also viele erinnern sich an dieses berühmte Beispiel, Joschka Fischer hat das, glaube ich, mal im Bundestag geäußert.
Ne? Herr Präsident, mit Verlaub, Sie sind ein A, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Ja, das, also in dem Fall im Bundestag gilt die Indemnität, da ist man dann als Abgeordneter nicht strafbar. Das ist sozusagen ein heiliger Raum, aber wenn man sowas auf der Straße zu jemandem sagt, kann das Strafrecht sehr schnell greifen. Und es gibt also eine ganze Vielfalt, ein Regenbogen von Grautönen. Also es gibt einen Fall vom Amtsgericht Wiesloch in Baden-Württemberg, wo sich die Richter und Richterinnen den Kopf drüber zerbrochen haben, ob denn die Flitzpiepe schon eine strafbare Beleidigung ist. Und das Amtsgericht meinte, ja, das sei eine Beleidigung. Und dann haben sie es hochgegeben. Also dann hat der betroffene Mensch Widerspruch eingelegt und das also zur nächsten Instanz hochgetragen, eine zweite Meinung sich eingefordert. Und im Landgericht meinten sie, nee, das ist ja, Flitzpiepe kann auch eine Kritik sein am Verhalten von jemandem. Und dann haben sie es wieder zurückverwiesen und am Ende wurde der Fall eingestellt, ohne gelöst zu sein. Also da sehen Sie, sogar so ein Wort wie Flitzpiepe überfordert manchmal schon unsere Prozesse.
Ja, aktuell, wir hatten es auch in den Nachrichten, gibt es in 12 Bundesländern Durchsuchungen bei mutmaßlichen Rechtsextremisten. Und da geht es um den Vorwurf einer kriminellen Vereinigung. Inwiefern wird denn da die Meinungsfreiheit überprüft? Das hängt damit vielleicht auch zusammen.
Baseballschläger oder Schlagringe oder sogar Bomben sind kein Mittel der Meinungsfreiheit. Das ist klar. Also hier geht es um Gewalt. Ja, Leute, die mutmaßlich zu Dutzenden sich zusammengetan haben, um schwerste Gewalttaten, Verbrechen gegen andere zu verüben, das hat mit Meinungsfreiheit nichts zu tun. Wenn die Leute gewaltfrei ihre, in Klammern, empörenden, dumpfen Meinungen äußern wollen, dafür ist ein freies Land durchaus offen. Ja, es gibt ja auch jedes Wochenende irgendwo in Deutschland Nazi-Demos. Ja, das tut zwar weh, aber die deutsche Polizei schützt das im Bewusstsein, dass ja es vielleicht ein bisschen auch eine Weisheit unseres Grundgesetzes ist, dass auch empörende Meinungen im öffentlichen Raum artikuliert werden dürfen und dass man denen argumentativ entgegentritt, nicht mit verboten.
Jetzt ist es das eine im öffentlichen Raum und das andere sind dann nochmal Äußerungen im Internet. Das hat ja massiv zugenommen. Also Randolf Gessler aus Marbach am Neckar schreibt uns zum Beispiel auch, Social Media ist der Pranger der heutigen Zeit. Wie blicken Sie darauf?
Das ist sicherlich so. Es ist aber nicht immer nur negativ. Also Social Media bedeutet ja für Millionen von Menschen, dass sie die Möglichkeit haben, sich zu äußern. Dass sie Dinge gut oder schlecht finden, kann man jeden Tag der Welt mitteilen. Das ist vor 20, 30 Jahren, sagen wir mal vor 30 Jahren, noch gar nicht möglich gewesen. Sondern da lebte man wirklich als Bürger in der Situation, dass man alle 4, 5 Jahre mal sich zu Wort melden darf. Und dazwischen durfte man darauf hoffen, dass vielleicht die Zeitung ein bisschen einmal ein Sprachrohr gibt. Aber in Wahrheit war sozusagen das Fernsehen, war das Radio Frontalunterricht. Da kam nichts zurück vom Publikum. Die Zeitungen waren sozusagen ein Monopol von ein paar mächtigen Menschen in den Redaktionsstuben. Und die Millionen Menschen da draußen haben zugehört und waren mehr oder weniger stumm. Das ist ja wunderbar, dass das besser geworden ist. Und das mag dann vielleicht im Ergebnis manchen Leuten missfallen, wenn da irgendwie Misstöne und es ist vielleicht nicht immer ganz so durchkomponiert, sondern ein bisschen roher, aber ich möchte es eigentlich nicht missen. Ich halte schon für einen Fortschritt.
Nur, es gibt natürlich auch solche Dinge wie Hasskommentare, wo einfach Grenzen überschritten werden. Wo zieht man da die Grenzen?
Die Grenze sollte bei der Gewalt sein. Also jede Form von Bedrohung, ja, und das kann auch mal zwischen den Zeilen sein. Ja, pass mal auf, sonst ergeht es dir wie Walter Lübcke zum Beispiel. Das ist der CDU-Politiker in Hessen, der erschossen wurde.
Kasseler Regierungspräsident.
Wegen seiner humanen Flüchtlingspolitik angefeindet von Rechtsextremen. Oder es gibt auch Andeutungen, pass mal auf, guck mal heute Nacht über deine Schulter. Also solche Dinge sind ganz klar eine Grenze, wenn es darum geht, jemanden physisch Angst zu machen. Alles, was aber eine Auseinandersetzung mit der inhaltlichen Position von jemandem ist, das ist dumm, was du da sagst, das ist falsch, das ist verlogen. All das muss drin sein, denn wer soll am Ende der Entscheider sein darüber, welche Kritik legitim ist und welche nicht? Das ist ganz gut, dass wir da einen Freiraum haben.
Ja, es gibt gerade eine große Diskussion in Sachen digitaler Gewalt, dass bei uns in der Rechtsprechung Lücken sind. Ist das so?
Das sehe ich auch so. Da sprechen Sie den Fall von Colleen Fernandes an, Fernsehmoderatorin. Und die Situation ist in unserem derzeitigen Recht wirklich so, es ist legal, bis heute den Kopf einer realen Person auf ein Porno drauf zu montieren, das im Internet zu veröffentlichen, als sei das ein reales Geschehen. Da gibt es kein Gesetz bislang dagegen. Das ist für mich also wirklich unglaublich, vor allem, weil diese Fälle ja nicht neu sind. Der Fall von Colleen Fernandes ist jetzt aktuell, aber schon vor 5 Jahren haben wir darüber gesprochen. Da fehlt anscheinend die Lobbymacht, um das in der Politik irgendwie zu einem Gesetz zu bringen. Auf der anderen Seite, wenn man eine Politikerin als dumm bezeichnet oder als Kriegstreiberin, dann gibt es da schon scharfe Gesetze. Also da passt es aus meiner Sicht nicht zusammen.
Ronen Steinke, Jurist und Journalist bei uns in SWR1 Leute, in Ihrem Buch Meinungsfreiheit, da greifen Sie viele Beispiele von Gerichten auf, die während der Corona-Zeit getroffen wurden. Das ist sehr spannend zu lesen und bringt nochmal diese Zeit in Erinnerung zurück. Manche sagen, das soll noch weiter aufgearbeitet werden. Andere sagen, naja, ist doch jetzt auch endlich mal gut. Welche Meinung haben Sie?
Ja, wir hatten in der Corona-Zeit, also auf der Hochzeit der Pandemie, Leute, die als Scharlatane behauptet haben, ein Entwurmungsmittel für Pferde würde helfen oder Bleichemittel soll man trinken. Also gefährliche Dinge, wenn so etwas jemand glaubt. Ja. Genauso auch Leute, die behauptet haben, die Impfungen seien des Teufels und Leute davon abgeschreckt haben, sich zu schützen gegen diese schreckliche Erkrankung. Und da gab es eine Zeit lang in der Politik Überlegungen, ob man nicht schärfere Strafgesetze einführen sollte gegen Desinformation im medizinischen Bereich. Rückblickend würde ich sagen, ein Glück, dass wir das nicht gemacht haben. Denn was in so einer unklaren Lage, wo man sich als Gesellschaft noch schwer tut mit Orientierung und wo die Wissenschaft auch noch sich vorantastet, was in so einer Lage wahr und unwahr ist, das muss immer auch ausgehandelt werden dürfen.
Boris Pistorius, damals niedersächsischer Ministerpräsident, hatte es, glaube ich, mit...
Genau, der heutige Verteidigungsminister, der war dafür eine klare Kante, aber ein anderer SPD-Politiker, Karl Lauterbach, der dann als Gesundheitsminister werben wollte für Impfungen, hat zum Beispiel getwittert, dass die Corona-Impfung gar keine Nebenwirkung hätte. Und da muss ich sagen, also wer sich ein bisschen auskennt mit Medizin, Impfungen ohne Nebenwirkungen existieren nicht. Keine Medizin hat keine Nebenwirkungen. Und wenn man dieses Gesetz gehabt hätte, dann wären also ganz viele Leute in Teufelsküche gekommen.
Aber würde das für die Menschen, die jetzt heute vielleicht auch davon noch betroffen sind, die gibt es ja auch von Impfnebenwirkungen, hätte es für die vielleicht Folgen gehabt, dass sie dann in Anführungszeichen hätten rechtliche Schritte unternehmen können?
Ich glaube, die Corona-Zeit ist von zu viel staatlicher Härte eher geprägt gewesen. Und auch was das Äußern von Kritik an der Politik damals betraf. Also es gibt Beispiele, die mir den Magen umdrehen, persönlich, von Leuten, die es für angemessen gehalten haben, sich so gelbe Sterne zu basteln und ungeimpft draufzuschreiben. Also anzuprangern, dass ihre eigene Benachteiligung, wie sie es gesehen haben, weil sie nicht geimpft sind, weil sie noch nicht in Geschäfte rein dürfen zum Beispiel, zu vergleichen wäre mit der Art, wie mit Juden umgegangen wurde in der Zeit der Nazis. Ich finde das nicht richtig, aber Ich möchte rückblickend schon sagen, dass es eine große Härte war, solche Leute dann als quasi Nazi-Verharmloser zu bestrafen. Also wir haben eine Geschichte in der Bundesrepublik, dass jahrzehntelang geschmacklose Nazi-Vergleiche immer wieder mal auftauchen, aber nie von der Justiz sozusagen attackiert worden sind. Aber in der Corona-Zeit begann das, dass man diesen Leuten vorwarf, es ist eine Verharmlosung des Holocaust. Die wurden bestraft und zwar nicht zwei, drei, sondern Hunderte. Und das ist, glaube ich, letztlich tun die Leute das ja nicht, um etwas Gutes über die Nazi-Zeit zu sagen, sondern die benutzen diese Symbolik, ja, geschmacklos, wie es auch immer ist, benutzen diese Symbolik, weil sie darauf Bezug nehmen, dass der Holocaust, dass die Nazi-Zeit ein Sinnbild für das Üble schlechthin ist. Und denen dann nachher den Vorwurf zu machen, sie seien sowas wie selber Nazis, ich glaube, das hat viele von denen schwer verletzt und noch mehr auseinandergetrieben.
Was wäre ein besserer Umgang?
Nicht so sehr auf Strafrecht zu setzen, mit seiner ganzen Härte, mit seiner auch moralischen Verurteilungskraft und Stigmatisierung, sondern den Diskurs ein bisschen mehr auszuhalten. Ich bin der Erste, der sagt, sowas geht nicht. Ja, mit gelben Sternen, mit Holocaust, schiefen Vergleichen. Aber meine Aufgabe muss es dann sein, mich dann in die Diskussion hineinzubegeben und solchen Leuten zu sagen, warum es nicht geht und nicht zu sagen, ich rufe die Polizei.
Sie sagen jetzt also, aushalten und da robuster werden wäre eine Strategie. Aber jetzt gab es neulich das Interview mit dem Bundeskanzler Friedrich Merz, der sagte, ja, noch kein Kanzler vor ihm hat so etwas aushalten müssen. Ist die Tendenz nicht gerade eine komplett andere?
Das ist eine Weinerlichkeit. Also Friedrich Merz, wenn man sich mal vor Augen führt, wie Angela Merkel jahrelang also beschimpft worden ist als Echsenmensch und als sonst was, dass Friedrich Merz da meint, er sei der am meisten leiden würde, das ist schon also ein Fall von Männergrippe in der Politik aus meiner Sicht.
Also welche Signale gibt die Politik davor?
Weinerlichkeit, Dünnhäutigkeit und also mangelnde Diskursbereitschaft. Ja, es gibt von dem britischen Historiker Timothy Garton-Ash ein sehr schönes Wort, der sagt, wir brauchen robuste Zivilität. Demokratie ist Streit. Du wirst in der Demokratie immer Gegenwind haben. Es wird nie kuschelig sein. Sollen wir uns auch nicht Illusionen machen. Und man muss schon in der Lage sein, Kritik dann auch auszuhalten, nicht die andere Wange hinhalten oder nicht alles irgendwie runterschlucken mit Lächeln, aber das ist sozusagen unsere Geschäftsgrundlage. Und gerade wenn man mächtig ist wie ein Bundeskanzler, selbstverständlich ist es das gute Recht der Regierten, einem zu sagen, dass man einen schlechten Job macht.
Ronen Steinke bei uns in SWR1 Leute, weil die Frage von so vielen Hörerinnen und Hörern auch kommt, wie lässt sich denn die Grenze überhaupt ziehen? Also vielleicht können wir nochmal gucken, wie das denn juristisch geregelt ist. Also was ist Beleidigung, was ist Verleumdung? Da gibt es ja schon Unterschiede.
Beleidigung ist eine Attacke auf die Ehre, so sagt die Definition. Und das heißt also Worte, die zu frech, zu polemisch, zu herabwürdigend sind. Verleumdung ist eine Behauptung. Also ich sage, der schlägt seine Frau zum Beispiel. Ich behaupte eine Tatsache, die nicht wahr ist oder die ich jedenfalls nicht belegen kann und mit der ich den Ruf von jemandem in den Dreck ziehe. Das sind so zwei unterschiedliche Arten, wie Worte dann verboten werden.
Und könnte jemand wegen einer Beleidigung ins Gefängnis müssen?
Theoretisch kann das passieren. Also in der Regel kriegt man dann eine Geldstrafe nur. Nur sage ich ja, aber es ist jedenfalls kein Normalfall, dass man dafür ins Gefängnis geht. Aber wenn man eine Geldstrafe nicht bezahlen kann, dann muss man die Geldstrafe absitzen. Da kommt man auch hinter Gitter.
Sie sagen jetzt ja, könnte sein. Also das heißt, Fälle sind Ihnen konkret nicht
das bekannt. Dürfte ganz, ganz selten mal geschehen, ja, bei Beleidigungsfällen. Aber ich glaube trotzdem, dass wir uns klar machen müssen, wir reden hier von Strafrecht. Das ist also eine ernste Sache, allein schon wegen des Stigmas, was man da bekommt. Man ist dann kriminell. Man hat dann einen Eintrag im Strafregister. Und wir hatten kürzlich in Baden-Württemberg einen Fall, wo ein Bürger im Netz gespottet hat, Friedrich Merz sei ein Pinocchio. Also wenn Sie mich fragen, meine Intelligenz beleidigt das mehr, wenn man mir sagt, Friedrich Merz ist der klügste oder der ehrlichste Politiker aller Zeiten. Ja, natürlich muss es möglich sein, dass man sagt, ein Politiker ist nicht ehrlich. Also wenn man mal daran denkt, wie im Wahlkampf versprochen wurde, die Schuldenbremse einzuhalten und nach der Wahl war das Erste, was gemacht wurde, eine halbe Billion an Schulden aufzunehmen. Also dass sowas dann als Straftat verfolgt wurde in Heilbronn, ich finde das haarsträubend.
Wobei bei Ihnen ja jetzt als Journalist da eine Meinung mit durchkommt. Jetzt heißt es ja immer, Journalisten sind zur Neutralität verpflichtet. Inwiefern haben Sie den Eindruck, kommt das, was früher immer als Kommentar oder Glosse gekennzeichnet wurde, heute zu kurz?
Ich finde gar nicht, dass Journalisten zur Neutralität verpflichtet sind. Sie sind vielleicht ein bisschen verpflichtet dazu, zu reflektieren, wann kommentiere ich und wann gebe ich an Informationen, um nicht da, wenn man die Grenzen verschiebt, so hintenrum letztlich so Schleichwerbung zu machen, sage ich mal. Ja, also im Nachrichtenteil sollte nicht die Meinung allzu sehr durchschimmern, aber zu kommentieren, zu kritisieren, natürlich auch mit einer Meinung, mit einer Positionierung, halte ich für eine ganz vornehme Aufgabe.
Ist das etwas, was sich verschoben hat im Allgemeinen, also dass man mehr Meinung von Journalisten mitbekommt, wo sie eigentlich nicht hingehört?
Das kann sein. Ich glaube, das war früher auch nie so klar abgrenzbar. Und es ist ja auch so, wenn man verschiedene Menschen hat, die aus unterschiedlicher politischer Warte dieselben Nachrichten hören, dann haben sie eine ganz andere Art, das zu interpretieren, was da in den Nachrichten ist. Also das zeigt uns schon, so ganz sauber abgrenzbar ist es nicht. Ich schildere in meinem Buch auch Fälle, wie man auch wie Journalisten ja durch Auswahl von Nachrichten ein falsches Bild zeichnen können. Also Deutschland ist ein großes Land. Es gibt jeden Tag Gewalttaten, die von Flüchtlingen begangen werden. Und man kann natürlich in der Zeitung jeden Tag auf Seite 1 einen solchen Fall präsentieren. Man muss dabei nicht lügen. Trotzdem, denke ich, würde man auf diese Weise ein bisschen falsches Bild zeichnen. Oder man lässt Details weg. Also das ist deswegen nicht so einfach zu sagen, es gibt hier die klare Wahrheit und da gibt es die Wertung. Ich warne sehr davor und würde sagen, überall steckt ein bisschen Meinung drin.
Wie wichtig ist dann, und das ist so ein, wir wollen jetzt das ganze Buch noch nicht vorwegnehmen, ja, aber wie kann jeder selbst damit umgehen? Das ist ja das, was wir im Grunde auch lernen wollen.
Also sich auseinandersetzen mit unterschiedlichen Quellen, unterschiedlichen Sichtweisen ist immer ratsam. Ja, nicht eine Kost, die also nur auf eine Ernährungsquelle setzt, sondern immer schön ausgewogen. Vielleicht mal auch Internet, auch soziale Medien. Es tut alles gut zu einem Gesamtbild und dann mit einer großen Distanz. Und ich glaube, das ist etwas, was wir sowieso als Erwachsene lernen. Ja, man glaubt nicht alles, was auch in der Zeitung steht, aber was einem auch Leute erzählen. Ich glaube, das ist ganz gesund.
Das eigene kritische Hinterfragen.
Ja.
Danke an die SWR1-Hörerinnen und Hörer, die schalten sich ein. So viele Nachrichten, die wir bekommen. Wir können leider nicht auf alle eingehen, aber aus Ilsfeld hat uns Rainer Bärhalter geschrieben. Und die Frage ist sicherlich noch wichtig und relevant. Wird viele interessieren, ob Politiker denn auch auf eine Anzeige verzichten können. Rundsteinke, was sagen Sie?
Juristisch gibt es den sogenannten Strafantrag. Der ist notwendig, damit man eine Beleidigung verfolgen kann. Und wenn eine Politikerin sagt, das möchte ich nicht, dann gibt es auch keine Strafverfolgung. Und Angela Merkel ist das beste Beispiel. Die hat 16 Jahre lang als Kanzlerin gesagt, von mir gibt es keine Strafanträge.
Jetzt gibt es andere Beispiele, wie Agnes Strack-Zimmermann von der FDP beispielsweise. Ich weiß nicht, wie viele Strafanzeigen es da gibt, aber da ist es dann fast schon zu einem Sport geworden. Also solche Beispiele werden Sie natürlich kennen.
Und ich bin mir sicher, einiges davon ist auch berechtigt, ja, wenn sie bedroht wird, wenn Leute mit Gewaltfantasien kommen. Aber ich habe in meinem Buch einige Beispiele dokumentiert, wo Leute ihr vorwerfen, sie sei eine Kriegstreiberin. Ich bin persönlich gar nicht der Meinung. Ja. Ich finde das robuste, solidarische Verhalten mit der Ukraine richtig. Aber das muss doch drin sein, dass man in Fragen von Krieg und Frieden auch mal die Dinge beim Namen nennt und sagt, diese Politik ist kriegstreiberisch oder diese Politik ist defätistisch. Dass das schon zu einer Strafverfolgung führt, ich glaube, es ist auch für unsere gesamte Gesellschaft nicht gut, dass dann die Politikerinnen und Politiker wahrgenommen werden als Leute, die sich so panzern gegen Kritik. Das ist eher Wasser auf die Mühlen von Populisten, von Vereinfachern.
Ja, machen Sie sich da in der SZ-Redaktion Gedanken darüber, was das dann auch für gesellschaftliche Folgen hat? Sie gucken jetzt aus der juristischen Brille drauf, aber es gibt natürlich eine große Redaktion.
Ja, also wir machen uns auch große Gedanken darüber, wie der zunehmende Rassismus, der in der Gesellschaft ja immer häufiger geäußert wird, wie der wie man den einfangen kann. Und es gibt leider oft so diesen Impuls zu sagen, Rassismus ist keine Meinung. Dagegen rufen wir jetzt nach staatlicher Intervention. Ich warne davor, es sich so einfach zu machen. Ich glaube, selbstverständlich ist Rassismus eine Meinung. Leider sogar eine ziemlich verbreitete Meinung. Und was hilft denn dagegen, dass Menschen diese Meinung haben? Es hilft vielleicht ein Gespräch. Man kann jemanden vielleicht versuchen, aus der Reserve zu locken. Es hilft nicht, die Polizei zu rufen. Dann wird er sich eher verhärten und seine Gedanken verschließen.
Nur das, was Sie jetzt an Vorschlägen mitbringen, die Lösungen, also etwas mehr auszuhalten oder auch Gespräche zu führen. Es gibt ja Analysen darüber, dass das immer weniger stattfindet, weil jeder in seinen Blasen, in den eigenen Echokammern unterwegs ist und natürlich Bestätigung dadurch bekommt, wenn er die gleiche Meinung erhält. Also müssen wir wieder zu anderen Werten zurück? Was ist da die Fragestellung, die wir uns stellen müssen?
Also dieses Zurückziehen in die eigenen Ecken, das nehme ich auch wahr. Ich halte es für eine Form von Faulheit. Also Leute möchten sich nicht konfrontieren mit scharfen Gegenargumenten. Man möchte am liebsten nur so eine Art Strohmann, also so eine Karikatur der Gegner haben und die möglichst dumm aussehen lassen. Man möchte sich gar nicht richtig auseinandersetzen mit.
Kann ja auch anstrengend sein.
Das ist für viele leider zu anstrengend. Ich finde das schwach, ich finde das, das faul und das führt natürlich auch dazu, dass das eigene Denken erschlafft. Also ich, wenn ich Bücher kaufe, wenn ich Zeitungen lese, suche geradezu nach denen, die mir gegen den Strich gehen, weil das hilft mir dabei zu überprüfen, ob ich dann nicht was übersehe.
Wie gut sind Sie denn selbst darin, dann andere Meinungen auszuhalten?
Also aushalten im Sinne von, dass mein Blutdruck niedrig bleibt, bin ich nicht. Also ich bin dann schon jemand, der intern sehr viel Kontra geben möchte und gibt. Aber ich habe dazugelernt, das ist auch so ein bisschen das Plädoyer, das ich mir in meinem Buch halte, dass es also ein Irrweg wäre zu sagen, ich rufe jetzt nach einer Autorität, die soll das für mich regeln. Sondern man kann erstaunlich erfolgreich sein mit Gesprächen auf Augenhöhe. Auch im Real Life, ja, das ist das Allerbeste. Wenn man sich nicht im Internet, sondern sich mal wirklich in einer Bürgerversammlung begegnet, plötzlich reden die Leute viel konstruktiver und viel fairer, als man es vielleicht glaubt.
Ronen Steinke bei uns heute Vormittag in SWR1 Leute. Sie sind gerade auf Tour mit Ihrem Buch Meinungsfreiheit. Was erleben Sie denn da? Da sind Sie auch im Gespräch dann mit den Leuten.
Ich präsentiere immer zu Beginn einer Veranstaltung ein paar Fälle aus der Praxis. Also was haben die Gerichte gesagt? Ist das eine Beleidigung oder ist das von der Meinungsfreiheit gedeckt? Und dann raten wir immer im Saal und die Leute sollen sagen, ob es aus ihrer Sicht erlaubt oder verboten ist und staunen dann gemeinsam darüber, wie verwirrend manche dieser Urteile sind. Und da muss ich sagen, das liegt nicht an dem Publikum, das liegt schon an den Gesetzen.
Ja, aber sind die Gesetze komplizierter geworden? Woran liegt das?
Die sind immer schon schwammig gewesen in dem Bereich. Also die Frage, welche Worte sind verboten, das war immer schon komplizierter zu beantworten als Körperverletzung, Mord, Vergewaltigung. Ja, diese Dinge sind relativ klar. Und im Zuge der letzten 10 Jahre und der Debatten, die wir geführt haben in der Gesellschaft und der neuen Interpretation von alten Paragraphen, ist es noch schwammiger geworden. Und jetzt haben wir sowas wie Beleidigung, was man gar nicht mehr richtig fassen kann. Ich würde ja sagen, ein Paragraph, den mir ein Jurist nicht auf einem Bein stehend erklären kann, ja, ein Strafparagraph, ist kein guter Paragraph, sondern wir sollten ja eine Möglichkeit haben, uns zu orientieren.
Passiert das denn auch mal? Weil man hat ja den Eindruck, es kommen immer mehr Paragraphen hinzu, aber wird da auch mal entrümpelt?
Leider zu wenig. Also ich plädiere sehr dafür. Ich hätte Vorschläge, wo man hier entrümpeln müsste. Es ist ja so, wenn ich mir unsicher bin, wo ich an Grenzen stoße, und es ist ja wirklich die Gefahr, dass ich dann strafverfolgt werde, das ist eine ernste Sache, dann werde ich mich im Zweifel ein bisschen selbst zensieren und zurückziehen. Und diese Verunsicherung macht Menschen klein, das ist nicht gut für eine Demokratie.
Welches Beispiel haben Sie zum Entrümpeln? Was fällt Ihnen da spontan ein?
Der Beleidigungsparagraph. Also wenn es nicht gelingt, für Menschen, die, und ich erlebe es ja an der Universität, wo ich junge Juristinnen und Juristen unterrichte, Menschen, die sich wirklich interessieren, wenn es da nicht gelingt zu sagen, ich weiß, was eine Beleidigung ist. Auch mir geht das so, ja, wenn Sie mir 10 Gerichtsurteile von Amtsgerichten vorlegen, bei 9 staune ich darüber, was da rausgekommen ist, dann sind das keine guten Regeln. Das sollten wir, und das ist übrigens nichts jetzt völlig Radikales, sowas zu fordern. Es gibt Demokratien wie Großbritannien beispielsweise, viele andere Demokratien auch, die kommen ohne einen Beleidigungstatbestand aus. Mhm. Können wir auch.
Ja, beim Lesen hat man wirklich den Eindruck, dass man es dann einfach nicht mehr versteht. Ist das irgendwie eine deutsche Tugend, die Dinge komplizierter zu machen?
Also ich halte es nicht für eine Tugend. Also ja. Es ist ja nicht jetzt so, das sind Regeln für die Vorstände von Aktiengesellschaften und die haben sowieso viele Anwälte bei sich, sondern das sind Regeln, die gelten für uns alle und zwar in einer Situation, die sehr wichtig ist für eine Demokratie, wo wir unsere Meinung zur Politik sagen. Und natürlich gibt es auch mal Gründe, wütend auf die Politik zu sein. Ja? Also ob ich jetzt immer die Wut teile, aber ich bin auch manchmal entsetzt über Dinge. Und es ist auch dann legitim, das mal kurz auf den Punkt zu bringen. Nicht mit langen Sätzen und mit 3 Nebensätzen. Das ist vollkommen, dafür ist die Demokratie da, ja, dass wir keine Angst haben müssen, das zu sagen.
Nur das Stichwort Entbürokratisierung, das hören wir schon so lange. Dennoch, auf dem Papier hat man den Eindruck, es kommt immer mehr hinzu. Genauso wie solche Paragraphen dann.
Also im Strafrecht ist das wirklich die Seuche der letzten Jahre, dass jede Regierung meinte, sie muss sich verewigen im Strafgesetzbuch, indem sie noch neue Straftatbestände hinzufügt. Wir haben seit vielen Jahrzehnten den Tatbestand der Volksverhetzung beispielsweise. Da steht also unter anderem drin, dass das Verharmlosen des Holocaust eine Straftat darstellt. Jetzt haben wir seit 2023 zusätzlich dazu das Verharmlosen jedes Menschheitsverbrechens in der Geschichte der Welt. Und zwar in allen Ländern der Welt. Das heißt, wenn man heute über den Genozid an den Armeniern zu Beginn des 20. Jahrhunderts spricht oder über das Massaker in Srebrenica in Bosnien 1995, ist man überall schon in Gefahr, dass die Justiz einem reinredet. Ich finde, das ist nicht gut.
Reaktionen haben Sie aus Berlin wahrscheinlich noch keine darauf bekommen, dass Sie sagen, am besten abschaffen, oder?
Es ist schon so, das nehme ich schon so wahr, in verschiedenen Parteien, dass man sich langsam bewusst wird, dass es ziemlich weit gegangen ist und dass vielleicht jetzt mal dieser Trend ein bisschen ausläuft. Und ich werbe sehr dafür, dass das Pendel zurückschwingen sollte. Wir sollten entkriminalisieren, wir sollten ein bisschen mehr auch auf die Kraft der Debatte vertrauen und dann auch uns der Herausforderung stellen, diese Debatten zu führen. Und gerade da, wo es um Rassismus geht, wo es um polarisierende Themen geht wie Krieg und Frieden, wie Ukraine, wie Nahost, da hilft es nichts. Es führt kein Weg dran vorbei, dass man sich da miteinander austauscht. Und auch wenn es unangenehm wird, es wird nichts besser dadurch, wenn man voreilig die Polizei ruft und die Debatte beendet.
Ja, und Austausch ist Ihnen ganz wichtig. Sie sind heute gleich auf zwei Lesungen unterwegs. Danke erstmal für den Besuch heute Vormittag in SWR 1, Leute.
Danke Ihnen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.